Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Nach über zwei Jahren Zweimal ein Buch sind wir heute das erste Mal live in Lübeck.
Live in Lübeck, in der schönsten Stadt Schleswig-Holsteins, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Und das ist ein so schöner Ort hier. Es ist wirklich unglaublich, was hier aufgebaut wurde. Vor mir Liegestühle.
Vor mir auch übrigens. Ja. Und wir haben einige Blumenkästen und blühende Blumen hier um uns rum sind. Einige Menschen, die ein bisschen die Sonne genießen. Nur damit ihr, wenn ihr euch das jetzt anhört zu Hause, den Podcast, ein bisschen wisst, wo wir hier gerade sind. Also vielen, vielen Dank an die Stadt Lübeck, die uns hier eingeladen hat, an Lübeck Travemünde Marketing, an Hugendubel ganz besonders, die hier heute präsent sind mit einem Büchertisch. Die Bücher, über die wir sprechen, die gibt es auch hier zu kaufen.
Genau. Und ganz besonderer Dank auch an Visit Lübeck. Die haben nämlich nochmal eine schöne Story gemacht und gesagt, Bescheid gesagt, dass Zweimal ein Buch heute in Lübeck sind.
Wow.
Ja. Cool. Ja. Klasse.
Schön, ne? Die Atmosphäre auch so. Ne? Sonst haben wir ja immer dieses Gegrummel von anderen Gästen an den Nachbartischen. Und heute haben wir Kirchenglocken.
Ja. Ist doch schön. Normalerweise fahren auch große Pötter an uns vorbei und der ganze Boden vibriert und die Luft vibriert.
Genau.
Aber das ist heute alles ein bisschen anders.
Ja, also schön, dass ein paar von euch da sind und sich das live angucken wollen. Wir haben eine Kleinigkeit verändert heute. Wir haben normalerweise, heißt das ja Zwei-Mann-Buch. Das heißt also, jeder stellt ein Buch vor, zwei Männer, zwei Bücher. Wir sind Männer, die gerne lesen. Heute haben wir das ein bisschen verändert, damit es ein bisschen kurzweiliger wird. Wird auch ein Tick länger heute sein als sonst. Und wir haben jeder zwei Bücher in zwei Wochen gelesen.
Also cremt euch lieber nochmal ein.
Genau.
Das könnte länger werden heute.
Also ich habe, soll ich mal anfangen, was ich hier so habe?
Ja, ich wollte nochmal, bevor wir anfangen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, es gibt gute Neuigkeiten, richtig gute News. Wir hatten ja vor einiger Zeit über Mr. Wilder und ich gesprochen. Hast du das Buch dabei, liebe Kollegin? Liegt das bei dir? Mr. Wilder und ich?
Das hättest du auf die Liste schreiben müssen.
Ist da? Sie nickt. Nein, ist nicht da. Ach, wie schade.
Ist aber ein gutes Buch.
Mr. Wilder und ich ist ein super, super Buch von Jonathan Coe, so heißt der Mann. Und dieses Buch wird verfilmt.
Ach, ehrlich?
Dieses Buch
kommt
in die Kinos. jetzt rate mal, wer Mr. Wilder spielen wird. Das wird nämlich, Mr. Wilder wird gespielt von einem echten Superstar. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Der Mann kommt aus Österreich, wie Billy Wilder ja ursprünglich auch mal. Und ist ein echter Superstar. Und er hat schon ein, zwei Filme von Quentin Tarantino gerettet.
Ach was, du meinst Roy Black, ne?
Ja, ich meine der Mann, der Roy Black mal gespielt hat.
Und der heißt wie?
Christopher Waltz.
Sensationell.
Christoph Waltz, Entschuldigung.
Ganz
Christoph Waltz.
Und Christoph Waltz hat ja schon mal einen Oscar bekommen auch. Wusstest du das?
Das wusste ich, ja, aber ich finde das wirklich großartig, weil es zeigt mal wieder, Zweimal ein Buch hat den richtigen Riecher für die richtig guten Stoffe.
Ja.
Wir haben über Mr. Wilder und ich vor einiger Zeit gesprochen und zack, wird ein Hollywood-Film raus.
Wahnsinn.
Und unglaublich. Toll. Unglaublich.
Ja. War auch eine unserer Lieblingsausgaben, weil ich habe damals die Biografie von The Clash vorgestellt und das hat mich eingeholt in meiner Jugend. So ein Buch habe ich übrigens heute auch. Da geht es auch um Punk.
Ja.
Und zwar von Sönke und Wotan Wilke-Möhring, Rausch und Freiheit. Jeder hat zwei Bücher mit. Darf ich das jetzt endlich sagen?
Natürlich.
Okay. Das erste Buch, was ich mit habe, ist von Sönke und Wotan Wilke-Möhring, also die beiden Brüder. Wotan Wilke-Möhring ist, glaube ich, für jeden ein Begriff. Und im Wesentlichen geht es um das eine Jahr oder um die acht Wochen in New York, worüber ich heute ziemlich ausführlich sprechen möchte.
Ich war noch niemals in New York.
Ich ja, und zwar genau zu der Zeit, als Sönke und Wotan Wilke-Möhring auch dort waren. Und ich habe vieles wiedererkannt. Und ein tolles Buch, ich habe auch ein paar Passagen vorgelesen. Und es gibt ja so Bücher, da sagt der Autor oder in dem Fall derjenige, der seine Autobiografie schreibt, etwas, was man eins zu eins so unterstreichen kann. Und dadurch, dass da so ein paar Sätze von dem drin sind, ist der mir total nah,
ja.
Der Wotan Wilke-Möhring. Ja. Was hast du als erstes mit?
Ich habe ein ganz tolles Buch mit von Juan Moreno. Glück ist kein Ort, heißt dieses Buch. Juan Moreno ist Spiegelautor, der hat auch mit Klaas Relotius zusammenarbeiten müssen. und hat, als er mit Klaas Relotius, ihr kennt ihn vielleicht den Namen, das sagt euch vielleicht was, der hat ja den großen Skandal ausgelöst, weil er aufgeflogen ist. Viele seiner Spielreportagen waren erfunden. Erschweren kam hinzu, dass Klaas Relotius viele, viele Preise gewonnen hat. Und das ist dann eben zusammengebrochen. Und der Juan Moreno hatte nämlich mit Klaas Relotius an einem Buch geschrieben und festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Und hat das also alles ins Rollen gebracht. Und er hat aber, Juan Moreno hat auch ein Buch geschrieben, er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber er hat geschrieben, Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs. Juan Moreno hat die ganze Welt bereist. Und wenn ihr dieses Buch lest von Juan Moreno, dann reist ihr mit ihm um die ganze Welt. Und du hast gerade gesagt, in deinem Buch sind so Sätze drin, die würdest du sofort unterschreiben. Juan Moreno schreibt ganz, ganz toll auch einige Sätze drin, die unterschreibe ich auch sofort und die werde ich euch auch nachher mal vorlesen.
Spannend. Mein zweites Buch, was ich heute vorstellen möchte und ich finde, das passt zu Lübeck oder zum Meer, das ist von Matthijs Deen, der Holländer. Matthijs Deen habe ich schon mal vorgestellt in einem unserer ersten Ausgaben, das ist der Holländer. Und zwar hieß das Buch Unter den Menschen, das habe ich in einer unserer ersten Ausgaben vorgestellt, ein sehr schräger holländischer Autor, der jetzt seinen ersten Krimi geschrieben hat. Und in dem Fall stirbt jemand im Watt, der wird im Watt ermordet, aber es sind nur zwei da, die, also kann es eigentlich nur der andere gewesen sein. Ja. Das ist eine sehr vertrackte, schräge, lustige Geschichte und ich finde, das passt. Weil wir sind hier am Meer und es gibt ja immer diesen Konflikt Ostküste, Westküste. Und ich glaube, dass viele hier an der Ostküste, an der Ostsee, das Watt gar nicht kennen. Und den wollen wir das heute mal ein bisschen mehr.
Also Sie kennen es ganz sicher, weil Sie dann irgendwann auch mal rübergefahren sind.
Ja, aber Westküste. Viele auch nicht. Ja. Also so wie viele über uns an der Westküste reden, glaube ich, haben viele das noch nicht gemacht.
Ach so.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist das zweite Buch, was ich heute vorstellen werde.
Ja, mein zweites Buch heute, das ist, das passt eigentlich jetzt auch in diese Zeit. Holiday heißt es, von T.M. Logan. T.M. Logan ist ein Brite, war auch mal Journalist. Hat dann angefangen zu schreiben oder hatte währenddessen sowieso immer schon als Hobby geschrieben und hat das Buch jetzt rausgebracht. Holiday hat schon einige Romane geschrieben, ist auch sehr erfolgreich. Und Holiday handelt von mehreren Paaren, die in Frankreich Urlaub machen, in einer sehr mondänen Hütte, hätte ich jetzt gesagt. Wie heißt es? Ferienhaus?
Ja.
Chalet sagt man ja nur, wenn man in die Schweiz fährt, ne?
Nee, also wenn es groß ist, ein Chateau. Dann
ein Chateau, Fall. Ja.
Ja, das ist aber dann schon ein Schloss.
Also ein mondänes Ferienhaus, sagen wir es mal so.
Mondän und ist gut.
Es geht hierbei darum, da sind also drei Paare unterwegs und die eine Frau stellt fest, dass ihr Mann offenbar eine Affäre hat, nämlich mit einer der Frauen, mit denen sie gerade dort Urlaub macht. Und darum geht es in diesem Buch. Es ist ein Thriller. Ich habe ihn mitgebracht, weil ich glaube, dass viele von uns die Situation kennen, nämlich gemeinsam mit mehreren Freunden Urlaub irgendwo machen in einem Haus. Habe ich auch ganz, ganz viele Jahre gemacht. Und deshalb habe ich das mit, weil ich glaube, das können viele gut nachvollziehen. Und es ist sehr lebensnah geschrieben, sage ich mal. Kommen wir später zu.
Aber ich muss sagen, also ich fahre am Samstag los, genau nach Südfrankreich. werde dort auch mit anderen Leuten noch mir ein Haus teilen. Und das ist aber mein Bruder und seine Frau. Möglicherweise verläuft die Geschichte da ein bisschen anders vor Ort.
Das wird ein ganz entspannter Urlaub.
Ja, ganz
bestimmt. Oder sind Kinder dabei?
Aber das ist jetzt, meine Tochter ist dabei und mein Bruder hat auch zwei Kinder. Also wir sind mit drei Kindern da.
Okay, ja.
Das ist bei dir wahrscheinlich nicht der Fall.
Dann könnte spannend werden.
Ja.
Also, T.M. Logan, was ich noch sagen wollte, das Buch erscheint heute. Also es ist nagelneu. Ich glaube, wir werden mit die Ersten sein, die öffentlich über das Buch von T.M. Logan Holiday sprechen, weil es erscheint tatsächlich heute.
Toll.
Ja.
Und wir haben es hier. Wir sind die Ersten, die es verkaufen. Vorne am Hugendubelstand wird es bereit liegen.
Geschrieben haben wir es nicht, aber wir sprechen drüber.
So. Matthijs Deen, der Holländer. Wollen wir damit mal anfangen?
Ja, ich habe von dem Buch schon einiges gehört. Ich kann mich noch auch sehr gut an das Buch erinnern, was du damals vorgestellt hast. Hat so ein bisschen was von Dithmarschen,
da wo
wir herkommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei diesem Buch ist. Ich habe schon einiges davon gehört. Also ich bin sehr gespannt. Mich hat es neugierig gemacht.
Ja, und aus gutem Grund, wenn du dir mal dieses Cover anschaust, ne? Was siehst du?
Ja, das ist wieder Dithmarschen. Das ist so Watt, das ist so Nordsee, das ist so Abendstimmung und zwei, die da entlang wandern. einer von beiden wird die Reise ja offenbar nicht überleben.
Oder genau, einer ist größer, einer ist kleiner, der Kleine überlebt sie nicht. Okay. Und zwar nicht, weil er mit dem Kopf nicht mehr aus dem Priel gucken kann, sondern weil er Opfer eines sehr komplexen Verbrechens wird, was sie natürlich im Laufe dieses Buchs auflösen wird.
Komplex kann man sich kaum vorstellen, da sind nur zwei Leute beteiligt.
Ja,
das finde ich interessant.
Es gibt Halluzinationen im Watt, es gibt
das kann passieren.
Spiegelungen, es gibt komische Geschichten, ähnlich wie in der Wüste. Und es sind sehr, sehr erfahrene Wattgänger, also eigentlich so Leute, die sonst so in den Bergen unterwegs sind, ne? Wo man so Bergführer, und das sind halt Wattführer. Und es gibt nur ein einziges Zeitfenster, wenn man die Möglichkeit hat, nach Borkum zu Fuß zu gehen. Und an diesem einen besonderen Tag brechen die beiden auf. Normalerweise sind sie zu dritt. Ja. Ein Aaron ist noch mit dabei. Aaron ist der dritte, der heißt Aaron.
Ach so.
Ja, ein Aaron ist mit dabei. Das ist der dritte, der ist in diesem Fall diesmal nicht dabei. Und nur einer kommt aus dem Watt zurück. Und
dann hat er was damit Peter zu tun. 100 Pro. Aaron hat irgendwas damit zu tun.
Das wäre ja zu einfach, oder? Wenn du das jetzt so sagen würdest, findest du das nicht ein bisschen simpel?
Ja, wahrscheinlich.
Nein, also es ist so, der eine kommt halt aus dem Watt nicht zurück, der Peter Lattewitz. Der andere ist natürlich ziemlich tatverdächtig. Und was Matthäus Dehn macht, ist eigentlich, das Buch funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen, möchte ich sagen. Das eine ist, dass er eine Gabe hat, das Watt zu beschreiben und diese Natur zu beschreiben, die wirklich faszinierend ist. Ich lese da auch gleich mal einen kurzen Teil draus vor. Das gefällt mir total gut. Mhm. Und er hat in den Mittelpunkt seiner Handlung noch einen anderen Fakt gesetzt, nämlich, weil es das holländische Grenzgebiet ist, also zwischen Holland und Deutschland, ist nicht klar, in Anführungsstrichen, wem gehört die Leiche und wer darf hier eigentlich ermitteln. Und das zieht sich halt durch das ganze Buch. Und
diese Behörden.
Die Behörden, und das nimmt wirklich total skurrile Formen an, die auch teilweise sehr lustig sind. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein klassischer Krimi mit einem Kommissar, der da einen Fall löst. Der Kommissar ist in dem Fall übrigens der Holländer, der eigentlich Lieve Cupido heißt.
Ja.
Und der hier in dem Buch, auf dem Buchrücken, als ein sehr schweigsamer, ruhiger Typ beschrieben wird.
Natürlich.
Ich habe den aber ein bisschen anders erlebt. Der ist eigentlich freundlich, man mag den auch sofort. Und er hat immer diesen dritten Blick sozusagen. Also er stellt immer genau die Frage, die bislang noch keiner gestellt hat. Und so kommt er der Sache dann auch so langsam auf die Spur.
Ein interessanter Ermittler, wie mir scheint. Aber ich glaube, ist es nicht so, ich meine das gelesen zu haben, dass der eigentlich der wohnt in Deutschland, oder?
Genau, der wohnt in Deutschland und ermittelt halt sowohl in Holland als auch in Deutschland und wird halt in diesem Fall jetzt einmal gebeten zu unterstützen. Und es gibt, um das mal so klar zu machen, weil dieser Streit zwischen den Holländern und den Deutschen, der ist halt permanent da. Und es gibt zum Beispiel ein Zwiegespräch, das kann ich mal kurz vorlesen, wie die sich beide darüber streiten, wem jetzt
die Leiche gehört.
Ja, genau. Und das ist ein Zwiegespräch zwischen einem Holländer und einem Deutschen. Und da heißt es: Herr Kollege, ich glaube, es dient der Sache, wenn ihr Folgendes klarstellen. Die Sandbänke vor euren Deichen sind deutsches Territorium. Ich will daraus jetzt keine Affäre machen, aber wir sollten doch Ross und Reiter nennen. Das macht alles gleich viel einfacher. Der Hund ist, Sie haben auf deutschem Territorium einen deutschen Staatsbürger gefunden, der auf deutschem Gebiet eines nicht natürlichen Todes gestorben ist und ihn auf niederländisches Gebiet mitgenommen. Mir ist klar, warum Sie das getan haben. An Ihrer Stelle hätte ich nicht anders gehandelt. Und wenn dabei sorgfältig vorgegangen wurde, bringt es die Ermittlung vielleicht voran. Aber der nächste Schritt ist aus meiner Sicht, dass Sie diesen deutschen Staatsbürger an uns übergeben, zusammen mit allen Unterlagen und dem Beweismaterial, das Sie auf der Horn vorgefunden haben. Kollege, wir können in einer Stunde in Delfield sein, den Toten übernehmen und Sie in aller Kollegialität von diesem Fall erlösen. Der Hund ist niederländisches Gebiet. Ach du liebe Güte, van der Waal, tun Sie sich selbst und uns einen Gefallen. Es gibt nun mal eine Grenze und sehen Sie, Sie sind doch neu hier und bringen sich unnötig in Schwierigkeiten. Sie können natürlich darauf bestehen, dass diese Sandbank niederländisches Gebiet ist, haben aber demnächst nicht mehr viel mehr ein richtiges Schiff als Patrouillen. Nur mit Booten könnt ihr euren Teil von Schengen kaum kontrollieren. Also es geht die ganze Zeit um dieser ganze skurrile Streit, der zieht sich halt durchs ganze Buch. Das ist teilweise lustig und manchmal hemmt es allerdings auch so ein bisschen die Aufklärung des Mordes. Also wie es im wirklichen Leben höchstwahrscheinlich auch ist.
Also und was ist da, wahrscheinlich gibt es einen Kompromiss dann, ne? Also irgendwie.
Ja, der Holländer ermittelt. Der Holländer, der auf deutschem Staatsgebiet ermittelt, der ist auch sehr lustig. Es gibt in dem Buch auch wahnsinnig spannende Szenen, muss man sagen. schleicht jemand, also es stellt sich raus, dass der Peter Lattewitz, der zweite Mann, ein bisschen irre ist eigentlich. Und dass der mit seinen Aussagen, dass die auch nicht immer stimmen können, weil er teilweise Dinge sieht, die im Watt nicht stattgefunden haben. Das macht einfach dieses Watt und diese lange Wanderung, bringt das mit sich. Dann spielen auch die Frauen darin, also die Ehefrauen, eine große Rolle. Und man muss sich ein bisschen wundern, weil der Klaus, also das Opfer, der da gestorben ist, dessen Geschichte auch innerhalb dieses Buchs immer erzählt wird, eigentlich ein ganz, ganz erfahrener Wattwanderer ist. Und es ist fast unmöglich, dass so jemand in so einem Priel ertrinkt.
Also der ist ertrunken.
Ja, es wird in, also er wird untersucht, ja, man kann das, also das ist natürlich das Naheliegendste, dass der ertrunken wurde. Man findet allerdings auch eine Stelle an seinem Ohr, er ist offensichtlich auch geschlagen worden. Und man findet Sedimentspuren, die sich auch durchs Buch ziehen, von der Ems mit in seinem Ohr. Wobei das bedeuten würde, dass er einen anderen Weg gegangen ist, dass das Wasser eigentlich gehen würde. Er hat sich entgegensetzt, den Strom bewegt und das ist alles total unlogisch. Und dadurch wird dieser Fall immer verzwickter. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht sagen, weil ich
natürlich
viel von der Auflösung verraten würde. Aber ich will noch eine Stelle mal kurz vorlesen, um so diese Faszination vom Watt, was der Peter Lattewitz, also der zweite Mann im Watt, erzählt in den Aussagen. Das Wasser reicht mir fast bis zu den Schlüsselbeinen. Ich dachte, es müsste gerade noch so gehen. Klaus müsste es schaffen, aber ich spürte einen Elbstrom, der an mir zerrte. Dabei hätte das Wasser stillstehen müssen. Aber die Welt wird zu einem Dreieck. Der Strom, das andere Ufer, man selbst. Und die Linien dieses Dreiecks, die muss man im Gleichgewicht halten. Man selbst und der Strom, man selbst und das andere Ufer, aber auch der Strom und das andere Ufer. Und das hat man nicht in der Hand. Aber mehr darf ich nicht zulassen, sonst. So. Ja. Also einfach diese Atmosphäre im Watt wird von dem Matthias Dane wirklich ganz toll beschrieben.
Kommt richtig gut rüber.
Ja. Also, eine Empfehlung ist im Mare Verlag erschienen. Und ich habe ein Interview gehört mit Matthias Dane. Ein sehr lustiger, unterhaltsamer Typ mit so einem holländischen Akzent, wie man sich den vorstellt.
Aber er spricht gut Deutsch.
Spricht ganz gut Deutsch, genau. Ja. Und er saß, und ich habe halt ein Interview mit ihm gehört. Und jetzt arbeitet er gerade an dem zweiten Buch, guckt aber erstmal, wie dies läuft. Ob er weiterschreiben möchte und ob es eine Serie wird, ist auch noch nicht ganz klar. Das würde man sich aber wünschen, wenn man dieses Buch durchgelesen hat. Man hat schon Lust, dem Holländer weiter zu folgen.
Ja, ich glaube auch, dass er da eine sehr interessante Figur erfunden hat mit dem Holländer quasi.
Ja,
finde ich sehr lustig, dass er auch im Buch immer nur der Holländer genannt
hat. Der Holländer, ja. Genau. Klingt schon gleich nach einem Krimi, ne?
Ja, genau, finde ich auch.
Ja. Ja,
alles klar.
Das war der Tipp.
Dann kommen wir mal zu meinem ersten Buch. Ich möchte als erstes tatsächlich gerne über Juan Moreno Glück ist kein Ort sprechen. Das ist ein Buch, was mich wirklich echt begeistert hat. Es hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Zum einen, weil Juan Moreno wirklich tolle Geschichten darin erzählt. Ich werde gleich mal so ein, zwei Mal kurz mal vorstellen. Er schreibt auch wirklich schöne Sachen über das Reisen an sich. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass er Spiegelreporter war. Er hat also Klaas Relotius entlarvt. Das muss nicht ganz einfach gewesen sein, weil er im eigenen Haus gegen einen Kollegen ermittelt hat. Ein Kollege, der sehr, sehr viele Preise gewonnen hat, der sehr respektiert wurde im eigenen Haus. Und offenbar ist Juan Moreno auch unterschwellig gedroht geworden im Spiegel Verlag, wenn sie da weiter recherchieren. Und dann kann das auch für sie böse enden, so ungefähr. Hat er alles verarbeitet in seinem Buch 1000 Zeilen Lüge. Muss sehr, sehr interessant sein. Und wird auch jetzt verfilmt, wird auch ein Kinofilm. Witzigerweise, so geht das mit Medienskandalen immer so, ist es als Satire, wird es mal wieder verarbeitet. Hauptdarsteller ist Elias Mbarek, der wird Juan Moreno spielen. Ist eine Produktion von Bully Herbig, also haltet da noch mal Ausschau. Es könnte ein sehr interessanter Film werden, aber wir reden hier nicht über 1000 Zeilen Lüge, sondern über Glück ist kein Ort. Das sind Reportagen, die Juan Moreno geschrieben hat. Juan Moreno selber ist ja Spanier, beziehungsweise ist in Spanien geboren, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Er selber sieht sich deshalb natürlich auch als Deutscher. Er liebt dieses Land, er liebt die Sprache. Er hat 4 Kinder, hat in Konstanz, muss man glaube ich sagen.
Konstanz. Du hast so lange am Bodensee gelebt, du müsstest wissen.
Ja, ich war immer irritiert, dass alle mal Konstanz gesagt haben.
Die sagen Konstanz,
ja.
Das ist übrigens eine ganz tolle Stadt. Ich habe da mal gedreht.
Ja.
Ich habe mal da eine Zeit lang... ich habe Filme über die Reformation gemacht für mehrere ARD-Sender Und ich habe diese Stadt geliebt. Da ist ja die Imperia, ne? Die größte Prostituierte der Welt.
Ja,
die
da das Denkmal steht, im Hafen.
Das Denkmal, genau. Ja. Und dann ist ja da auch das Gebäude, wo das Konzil, das Papstkonzil, ja, damals stattgefunden hat. Und weil eben so viele männliche Priester dort waren, brauchte man Prostituierte. Und das ist ein Denkmal, ist ihr gesetzt worden. Finde ich eine lustige Geschichte. Ist umstritten natürlich.
In Konstanz. Absolut. Aber ich glaube, ob es heute immer noch umstritten ist, weiß ich nicht.
Doch, naja, ist es. Aber also nicht alle finden das gut, dass du eine Prostituierte im Eingang vom Hafen steht.
Vor allem so ein riesen Denkmal, ja, oder Statue, müsst ihr ja euch mal anschauen. Toll. Konstanz, wirklich ganz, ganz tolle Stadt. Ich war natürlich auch zu meiner Zeit dort unten sehr häufig da. Ganz tolle Stadt. Jedenfalls hat er da auch studiert und hat dann auch für die Süddeutsche geschrieben und so weiter und so fort. Und jetzt geht es um Glück ist kein Ort. Und er hat eine sehr interessante Geschichte über einen Stierkämpfer geschrieben. Und bei Reportagen ist es ja immer ganz wichtig, ich lese auch gleich nochmal ein zweites Beispiel vor, wie diese Reportagen anfangen. Der Einstieg in eine Reportage, der ist es. Es wird jetzt ein etwas längerer Absatz, aber ich lese ihn trotzdem einfach mal vor. Also es geht um einen Stierkämpfer. Am Morgen hat Julio Aparicio in seinem Hotelzimmer vor einem tragbaren Heiligenschein gekniet, den Heiligen Schrein gekniet, den er immer mitnimmt, wenn er irgendwo auf der Welt kämpft. Er hat an diesem Morgen länger davor gekniet als sonst, sagt er. Julio Aparicio ist seit über 20 Jahren Torero. Er hat schon hunderte Stiere getötet. Es ist nicht so, dass er diese Situation nicht kennt, die Aufregung kurz vor der Corrida. Aber es ist dieses Mal nicht die Anspannung, die er früher erlebt hat. Im Gang stehen und warten, dass es beginnt. Die jubelnde Masse, die Rufe, die Musik. Es riecht nach Pferd, nach Heu, nach Stier. Alles durchmischt sich. Die Sommerhitze, der Lärm, der Geruch des Anzugs. Eigentlich ist es ja heute nicht anders. Gleich wird jemand das rote Holztor aufschieben und Aparicio wird den gelblichen Sand der Arena sehen können. Die Kapelle wird aufspielen, der Applaus stärker werden. Früher war es der Moment, in dem die Spannung von ihm abfiel. Aber das, was er gerade fühlt, macht nicht den Anschein, als ob sie je wieder abfallen würde. Aparicio, der Torero, hat Angst. So beginnt also die Geschichte um den Stierkämpfer. Und das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, denn dieser Stierkämpfer...
Also das ist eine Reportage über ihn.
Das ist eine Reportage oder ein Porträt über ihn, denn dieser Stierkämpfer hat Folgendes erlebt. Und ich lese gleich mal wieder einen längeren Absatz vor, denn es geht also um eine Szene, die dem Stierkämpfer mal passiert ist. Er ist in einem Stierkampf zu Boden gegangen. Und das ist mit das Schlimmste, was einem Torero passieren kann. Das lernt man hier in dieser Geschichte. Denn normalerweise soll ein Torero, der soll nicht aufstehen, weil er dann die Aufmerksamkeit des Stiers wieder auf sich zieht, sondern er soll liegen bleiben. Das hat aber den Nachteil, dass er sich dann aus der Arena tragen lassen muss.
Und dann damit verloren hat.
Und das ist natürlich für einen Stierkämpfer nicht so schön, weil das ist ja normalerweise eine Heldenfigur. Ne? Auch, man mag das ja finden, wie auch immer, dass da jemand in der Arena steht und ein Stier...
Ja, furchtbar findet man das.
...so quälen muss.
Oder rein drumherum reden.
Findet man, glaube ich, heute keinen, der das toll findet.
Nee, in Spanien schon.
Ja, in Spanien. Also auf jeden Fall passiert das Folgendes. Julio Aparicio glaubt vielleicht in diesem Moment, dass er noch etwas Zeit hat, um aufzustehen. So richtig wird er sich an diese Situation nie erinnern können. Er sitzt auf dem Boden, er versucht nach hinten auszuweichen, nochmal, noch ein bisschen. Seinen Kopf hat er etwa auf Kniehöhe leicht nach vorn gebeugt. Opiparo, so heißt der Stier, der seit rund einer Viertelstunde gequält wurde, dreht sich um und rennt auf Aparicio zu. Er senkt den Kopf, schnauft, nähert sich rasend schnell und rammt Aparicio das rechte Horn direkt unter das Kinn. Es tritt im Mund wieder aus. Das Foto sieht aus wie eine Karikatur des Stierkampfs. Ein halb geöffneter Mund, aus dem eine Hornspitze ragt.
Dieses Foto kenne ich.
Ja.
Das ist um die Welt gegangen.
Ja.
Das ist ein Foto, wo es einem wirklich eiskalt den Rücken runterläuft, wo man als Tierschützer aber auch sagt, naja, shit happens. aber es ist natürlich ein Wahnsinnsbild, wie dieses Horn durch den Kiefer geht. Ich glaube, Hat das irgendeinen Preis gekriegt oder so?
Ich glaube auch, dass dieses Foto ausgezeichnet wurde. Ich glaube, Juan Moreno hat auch über diese Auszeichnung geschrieben, bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Aber tatsächlich erzählt Juan Moreno jetzt die Geschichte hinter diesem Foto tatsächlich. Mhm. Er hat also diesen Mann, diesen Stierkämpfer getroffen. Und ich will es jetzt mal ein bisschen kürzer machen. Also er hat es wirklich toll erzählt in dieser Geschichte. Und es ist so, dass der Aparicio, wir erleben ja jetzt hier, der Juan Moreno steigt ja jetzt in den letzten Kampf von Aparicio jetzt ein. Also das ist nach diesem Stierunfall.
Ja.
Also er hat das tatsächlich überlebt, mehrere Operationen waren nötig, hat es überlebt und er hatte einen sehr talentierten Vater. Sein Vater war ein Held. Mhm. Sein Vater war auch Stierkämpfer, war ein Held, er war ein Held der Arena. Er war es eher nicht so. Seine Art und Weise, gegen einen Stier zu kämpfen, war eher so ein bisschen, ja, wie sagt man, so solide, ohne Grazie, ohne Glamour. Aber eben, weil ihm das passiert ist, wurde er danach gebucht ohne Ende. Und es war so, dass er dann tatsächlich also diese ganzen Kämpfe alle angenommen hat. Es ist dann aber etwas passiert, ich glaube, das war in Madrid, dass er in der Arena ausgepfiffen wurde, weil er eben halt nicht so gekämpft hat, wie sich die Leute das gewünscht hatten und vorgestellt hatten.
Aha, und das heißt?
Ja, das heißt, dass er immer sehr früh, es gibt ja immer diese Picaderos, die dann eben halt reinkommen und den Stier dann den letzten Schlag dann in den Nacken verpassen. Und das sind halt die Leute, die er dann halt irgendwann reinkommen lässt. Und das war bei ihm dann immer früher der Fall. Mhm. Und das fanden die Leute halt dann nicht so toll. Und jetzt ist es so, wir erleben jetzt also seinen letzten Kampf. Und jeder Stierkämpfer, jeder Torero hat so einen kleinen Zopf hinten runterhängen. Mhm. Und er beschreibt also seinen letzten Kampf. Auch der war jetzt eher so solide geführt. Und irgendwann kniet dann der Torero in der Mitte in der Arena, kniet er auf die Erde und schneidet sich diesen Zopf ab. Und das ist das Zeichen, dass er aufhört, und zwar für immer.
Ah.
Und das ist dieser Moment, also das beschreibt der Juan Moreno hier in dieser Reportage.
Aber es ist ja auch erstaunlich, dass der danach nochmal in die Arena gegangen ist, nach diesem traumatischen, das muss den doch bewegt haben.
Ja, merkwürdigerweise nicht. Das hat mich so ein bisschen an Niki Lauda erinnert. Der ist ja fast in seinem Wagen verbrannt und das war ja auch eine unfassbare Verletzung. Und der ist ja auch so schnell wieder genesen im Krankenhaus, weil der es unbedingt wollte. Der wollte sofort wieder in den Rennwagen einsteigen. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also solche Menschen gibt's und das war bei ihm nicht anders, obwohl das natürlich eine gigantische Verletzung war. Das muss auch ein Erlebnis gewesen sein. Er selber konnte sich da kaum noch dran erinnern. Vielleicht auch eine Schutzfunktion seines Geistes, sage ich jetzt mal. So dass er also tatsächlich wieder in den Ring, hätte ich fast gesagt, in die Arena gestiegen ist. Das wird jetzt gerade sehr, sehr lang leider, aber ich wollte noch ein paar Sachen noch kurz erwähnen über Juan Moreno, nämlich wie er schreibt. Also er geht auch in diesem Buch auf Weltreise und das sind dann so die Momente, wo ich gedacht habe, das ist wirklich klug erzählt, das hat mir echt super gefallen. Also er hat noch andere tolle Reportagen hier geschrieben, über Südkorea zum Beispiel, die am 14. jeden Monats immer irgendwas feiern, das wusste ich gar nicht. Mhm. Also auch ganz, also er sagt auch, Südkorea ist ein ganz schräges Land und darüber schreibt er ganz gut. Er schreibt auch noch über einen Rumänen, der regelmäßig andere Rumänen bis nach Portugal fährt, weil 4 Millionen Menschen sind in Rumänien seit 1992, haben das Land verlassen. Mhm. Und das ging mir auch so ein bisschen nah, weil wir leben ja in Dithmarschen und sehen ja viele Rumänen dort als Erntehelfer.
Ja.
Die sind irgendwann mal in diesen kleinen Bus von Rumänien aus nach Deutschland gekommen. Und Juan Moreno hat die härteste Fahrt rausgesucht, die man sich raussuchen kann, nämlich die nach Portugal. Mhm. Und auch darüber schreibt er auch tolle Geschichte. Aber wie gesagt, er ist auf Weltreise gegangen. Also gar nicht mal im Auftrag seiner Zeitung oder so, sondern einfach so, weil er es wollte. Und hat also viele Länder bereist. Er hat dieses Ticket genommen, $3,500, einmal um die Welt. Und da kann man sich ja aussuchen, wenn man nach Westen oder nach Osten fliegen. Er ist nach Osten geflogen. Mhm. Also es ging erst nach Thailand und so weiter, Australien, also
für 3.500 Euro kann man quasi um die Welt
fliegen. Kann man um die Welt
fliegen. Und kann immer wieder einsteigen.
Genau, genau.
Ach, das wusste
ich gar nicht. Es war ein ganz, ganz bekanntes Ticket. Viele nutzen das und hat sich das halt auch gekauft. Und er kommt dann ja halt irgendwann mal wieder nach Hause. Und schreibt dann Folgendes: Ich weiß nicht, ob ich eine Weltreise empfehlen kann. Ich sehe nach dem Jahr nicht klarer. Ich weiß nicht, ob ich zufriedener bin, ob ich weniger oder mehr Zweifel habe. Vielleicht lässt es sich so ausdrücken: Ich glaube, dass nach diesem Jahr die Qualität meiner Zweifel besser ist. Mhm. Also 25.000 Euro hat er ausgegeben
für
die ganze Reise. Er meinte, ja, kann sicherlich auch mehr ausgeben. Man hätte sich auch ein Cabrio dafür kaufen können. Ja, also das ist so,
so
seine.
Muss man sehen,
ja. Ja, genau. Das ist so seine Herangehensweise. Und er schreibt dann auch weiter. Finde ich auch interessant. Also er ist also gerade gelandet quasi, also gerade wieder in Deutschland und hat dann schon so seine ersten Notizen gemacht und schreibt dann nochmal Folgendes, das fand ich ganz lustig. Ich sehe noch die Blutflecken auf dem Kopfkissen der Hotelzimmer, das Tropenkrankenhaus, das nach Leichen roch, die Schlange in meinem Rucksack, die Kinder in Nicaragua, die auf mein Essen starrten, die Frau, die in einer Hütte lebte, die komplett aus Pepsi-Dosen gebaut war. An solche Dinge denkt man, wenn ein Kollege davon berichtet, dass seine Vermieterin ein langes Gespräch mit ihm geführt hat, indem es um die Frage ging, ob für die Mietwohnung eine Flachspülertoilette oder eine Tiefspülertoilette angeschafft werden sollte. Preis 400 Euro. Bei einem Flachspüler würde man sein Geschäft noch sehen, nachdem man es erledigt habe. Das sei einigen Menschen wichtig. Bei einem Tiefspüler sei es hingegen weg. Sie sei da offen, sagt die Vermieterin. Also was nun? Sei er eher der Tiefspüler oder der Flachspülertyp?
Sehr gut.
Und er schreibt dann noch, ich wollte ganz gern noch, ich könnte jetzt eigentlich noch viel mehr darüber vorlesen, aber ich fand das echt schön.
Aber er trifft halt auch überall Menschen, spricht mit denen, recherchiert, also weil er ja Journalist ist, recherchiert er wahrscheinlich auch.
Ja, er hat Tagebuch geführt und hat natürlich viel mehr noch aufgeschrieben als das, was er hier nennt.
Ja.
Und seine Reise fängt an, dass er bei einem Arzt ist und er will sich da impfen lassen. Und sein Arzt ist, wissen Sie was, machen Sie die Reise so, suchen Sie das Glück. Sie werden das Glück nicht finden, aber wenn Sie mit dieser Einstellung an Ihre Reise gehen, dann kommt alles andere wie von selber. Das fand ich auch ganz schön. Und jetzt nochmal ein letzter kurzer Absatz. Das soll dann auch das Schlusswort über sein Buch sein, Glück ist kein Ort von Juan Moreno. Reisende sind meines Erachtens Zuschauer und das Beste, was sie tun können, ist zu versuchen, gute Zuschauer zu sein. Dazu gehört, dass man Eintritt bezahlt und falls möglich ein bisschen Geld in der Pause rausgibt.
Kannst du mal beim Dönis die Sammel nachlassen lassen? Nee. Meine Fresse, Alter.
Ein Leser. Das blöde Gesabbel. Nur, falls man es nicht gehört hat, das blöde Gesabbel. Du sollst mit dem blöden Gesabbel aufhören.
Ich soll mit dem blöden Gesabbel aufhören.
Ja, gut. Er geht wieder.
Ich muss aber noch ein paar Sätze sagen, dann höre ich auf.
Wir können ja nicht auf jeden Rücksicht nehmen.
Auch, dass man sich auf das Stück einlässt, interessiert ist, freundlich, respektvoll. In dieser Beziehung funktionieren Länder wie Berliner Polizisten. Ist man freundlich und umgänglich, kommt man in der Regel ordentlich miteinander klar. Ist man unhöflich, sollte man sich auf Ärger gefasst machen. Länder spiegeln das Wesen ihrer Besucher. Gott bestraft bösartige Menschen, indem sie nie ein Reiseland finden, das ihnen gefällt. Freundliche Menschen, sie haben tatsächlich den besseren Urlaub.
Ja, schön. Sehr schön. Ja, gibst du das Szenenapplaus. Super.
Das also als Schlusswort über Juan Moreno. Glück ist kein Ort. Er hat in die Buch auch, er schreibt auch darüber, wie es ist, Mike Tyson getroffen zu haben. Und ja, wie gesagt, war in der ganzen Welt unterwegs und bringt tolle Geschichten mit. Absolute Empfehlung von mir. Man verreist so ein bisschen mit und ist hautnah dabei. Klasse gemacht.
Schön auch für den Sommerurlaub, finde ich.
Ne? Ja.
Also erweitert gleich die Planung fürs nächste Jahr.
Genau, das ist ja die Kurzgeschichten. Kann man mal kurz auf der Liege mal aufschlagen, mal so 10, 12 Seiten lesen, dann ist die Geschichte vorbei, dann macht man wieder was anderes. Macht richtig Spaß.
Ja, super. Ja, kommen wir zu meinem zweiten Buch. Und das ist von Sönke und Wotan Wilke Möhring. Rausch und Freiheit heißt es. Ich glaube, Wotan Wilke Möhring kennen wir alle. Der ist unter anderem ja auch Tatortkommissar, hat viele tolle Filme gemacht. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Mensch, der so Schauspielerbiografien so liest. Vielleicht liegt es daran, dass ich habe lange für die NDR Talkshow gearbeitet und musste sehr viele lesen. Da waren immer einige interessant bei. Dieses habe ich aber völlig freiwillig gelesen, weil ich vor allem Wotan Wilke Möhring immer schon toll fand irgendwie. Als Schauspieler finde ich den gut. Dann habe ich den mal in so einer Talkshow gesehen und diese Ehrlichkeit und dieses Radikale, was der so in sich hatte, hat mich irgendwie interessiert.
Ja. Und ich habe, wo du das gerade sagst, dieses Radikale, wir haben auch vor einiger Zeit einen Film mit Wotan Wilke Möhring gesehen. Da ging es darum, eigentlich so ein albernes Szenario, so ein Hollywood-Szenario.
Ja.
Er steigt in sein Auto, bekommt einen Anruf, dass in seinem Auto eine Bombe ist und er darf diesen Wagen, er darf seinen Fahrersitz nicht verlassen, dann geht alles hoch.
Ah, das war gerade, der lief gerade, ne?
Ja,
das
ich glaube, ja, irgendwo lief der gerade. Und wir haben so gedacht, ja, kann man ja mal gucken, ist ja mit Wotan Wilke-Möhring. Und Wotan Wilke-Möhring holt wirklich alles aus sich raus, was geht in diesem Film. Diese Tatorte, die plätschern so dahin, das ist ja so ein Charakter, der wird so, ne, also da rastet ja niemals ein Kommissar aus oder so, und der hat wirklich alles, wirklich, er flippt aus, er lacht, er schreit, er weint, er ist cool. Also so ungefähr wie Nora Tschirner an Kein Ohrhasen, die hat ja auch alles aus sich rausgeholt.
Ja, das stimmt.
So auch Wotan Wilke-Möhring in diesem Film.
Und das ist genau das, wofür der steht, ne? Also dieses, ich gebe absolut alles in diesen Minuten, in diesen Stunden, in diesen Tagen oder hier in diesen Wochen, worum es in diesem Buch geht. Und deswegen hat mich das irgendwie interessiert. Und man muss über Wotan Wilke-Möhring wissen, der kommt aus Herne. Aus Herne, glaube
ich. Dortmund, dachte ich eigentlich, ne?
Aus dem Raum.
Aus dem erweiterten Dortmunder Raum.
Genau, also aus dem Port in jedem
Fall. Da geht ja auch alles ineinander über.
Nee, Dortmund ist ja nicht Port, das muss man auch sagen. Ne? Also das darf man wissen. Und er ist dort aufgewachsen, zusammen mit seinem Bruder vor allem. Das ist Sönke, der auch übrigens ein erfolgreicher Schauspieler ist. Ich hatte den gar nicht so auf dem Zettel vorher, aber er hat auch viele Filme gemacht und auch sehr viele schräge Filme. Und Wotan Wilke-Möhring war, wie ich, Waldorfschüler. Muss man vielleicht erstmal wissen.
Und er war wie du Punk, war auch.
Und er war Punk und darum geht es natürlich auch. Er erzählt in diesem Buch, geht es um die Beziehung zu seinem Bruder und gegenseitig, also wiederum von seinem Bruder ihm gegenüber. Der ist 5 Jahre jünger, der Sönke. Die schreiben die Kapitel abwechselnd. Immer aus ihrer Sicht, treiben aber dadurch auch immer wieder die Geschichte voran. Und es fängt eigentlich damit an, dass wir die beiden erstmal kennenlernen, dass wir erstmal so deren Einstellung sehen. Und der Wotan Wilke-Möhring hat wirklich viel Mist gemacht in seiner Jugend, war viel in Schlägereien verwickelt und so weiter. Und seine Eltern sind eigentlich ziemlich liberal und gelassen damit umgegangen, bis auf einmal... Ich kann mal so eine kurze Szene vorlesen.
Aber es war nicht schlimm.
Ein bisschen kennen in seiner Jugend.
War nicht schlimm, dass die Eltern so damit umgegangen sind. Man sieht ja, aus den beiden ist ja trotzdem was geworden.
Ja, absolut. Absolut. Das wird auch im Buch klar, dass der seinen Eltern wahnsinnig viel zu verdanken hat, weil sie ihm eigentlich vertraut haben, unterm Strich. Das war auch nötig, wenn man die Jahre in New York später betrachtet. Und wir reden hier über die frühen 90er Jahre, 91, 92. Da gab es keine Handys. Ne? Die beiden Kinder sind nach New York gegangen und die haben einfach mal 8 Wochen von ihren Kindern eigentlich nichts gehört, bis ab und zu mal einen Brief bekommen. Also so war das halt früher. Und das muss man sich manchmal so ein bisschen klar machen, wenn man gerade dann so überlegt, was die beiden da erlebt haben. Und knapp ist auch manchmal wahr. Das muss man auch sagen. Ich lese mal einmal kurz vor eine kurze Sequenz aus der Jugend von von Wotan Wilke-Möhring. Meine Eltern bereitete meinen Feldzug gegen die Gesellschaft dann doch irgendwann Kummer. Also du hast richtig gesagt, er war Punk. Über meine blauen Haare, zerrissenen Klamotten und programmatischen Provokationen sahen sie hinweg. Verstanden sie anfangs noch als Abnabelungsprozess. Doch als meine Mutter zur Krisensitzung in die Schule beordert wurde, in der sie auch noch im Büro gearbeitet hat und überall sehr geschätzt wurde, weil ihr Zweitgeborener wegen Prügeleien, geknackter Autos und Hehlerei in der Schule aufgefallen war, war selbst ihr Gleichmut erschöpft. Sie sorgte sich sehr in dieser Zeit, was mir rückblickend sehr leid tut. Zur Strafe wurde ich sogar mal eine Woche vom Unterricht zwangsbeurlaubt. Auf einer Waldorfschule. Das musste erst mal hinkriegen. Es gab allerdings immer ein paar Leute, die mich nicht aufgaben und meine Mutter gut zuredeten. Sie ahnten, dass ich einfach zu viel Energie hatte, die irgendwie raus musste, weil sie sonst nicht genutzt wurde, und appellierten geschickt an mein Gewissen. Trotz allem vertrauten mir mein Vater und meine Mutter irgendwie, und ich wusste stets, dass ich mit allem zu ihnen kommen konnte. Nachdem ich mich eine Weile abreagiert hatte, wirkte diese Haltung positiv auf mich. Verbiegen ließ ich mich trotzdem nie. Das war auch von meinen Eltern gewollt. Also er hat wirklich viel, viel Mist gemacht als Punk, und er ist aufgestanden, hat gegen die Gesellschaft rebelliert. Und auf der anderen Seite war sein Bruder, der auf eine Weise ganz anders war als er. Also es gibt auch eine Passage, wo er erzählt, dass der Bruder sich wahnsinnig gern in der Natur aufgehalten hat. Und der Wotan Wilke-Möhring ist halt der Punkrocker, Und der Sünd, über den muss ich jetzt auch kurz was vorlesen, damit wir wissen, wie anders der eigentlich drauf war. Ich muss zugeben, dass ich erst bei der Arbeit an diesem Buch mit Freude festgestellt habe, wie viele Parallelen es dann doch zwischen meiner Entwicklung als Jugendlicher und der von Wotan gab. Was für ihn Punk war, war für mich Hip-Hop. Wo er demonstrierte und die Kontroverse suchte, suchte ich das Adrenalin bei Graffiti-Aktionen. Wo er seine Hosen zerschnitt und sich die Haare blau färbte, wurden für mich Sneakers und Basecaps zu Ausdrucksmitteln eines eigenen Stils. Und um die Karten vollständig auf den Tisch zu legen, ja, auch ich und meine Freunde zogen damals los, um Autos zu knacken, Radios zu klauen und sie zu verkaufen. Wir brauchten schließlich Geld für unsere Sneakers, Platten oder MK2-Plattenspieler von Technics. Es mag nicht rühmlich sein, aber im Unterschied zu meinem Bruder deutete ich meine Beutezüge nie als bewussten Akt des Widerstandes gegen das System oder als große Rebellion an. Ich erlebte es eher als eine weitere, diesmal vom Kick der Gefahr befeuerte Rauscherfahrung. Also es geht um Rausch und der ist, wie gesagt, 5 Jahre jünger und Wotan Wilke Möhring geht dann nach New York, macht dort erstmal ein Praktikum, hängt aber ziemlich viele Wochen noch dran, um New York zu erleben.
Wo macht er das Praktikum denn überhaupt?
Das ist so eine Einrichtung, die keine besonders große Rolle spielt. Interessanter ist die Einrichtung, in die Sönke geht. Also da wird es ein bisschen näher erzählt. Der übernimmt dann seinen Job. Ja, das ist im Grunde eine Familie oder so eine Art Kommune, wo Menschen mit Handicaps leben. Wo sie halt zusammenarbeiten und die unterstützen. Und dann gibt es eine Situation, wo die Leiter dieser Herberge über den Sönke sagen, oder Sönke fragen, wir würden gerne wegfahren, wir wollen Thanksgiving feiern und könntest du alleine dieses Haus leiten? Wenn du das schaffst 2 Wochen, dann hast du danach frei. Und das hat ihn natürlich so gekickt, weil sein Bruder noch in New York war, 8 Wochen frei in New York, das ist genau das, was er wollte, weil seine ganze Musik, die ganze Hip-Hop-Szene und so, alle waren in New York und das ging damals an, 91, 92.
War auch so ein Breakdancer, der Sönke?
Nee, das nicht. Nee, er war aber halt ein begeisterter Hip-Hop-Fan. Und dann leben die halt 2 Wochen in so einer Art, in so einer WG zusammen. Und es beginnt eine wirklich, wirklich wilde Zeit durch New York. Und das Buch ist total schonungslos geschrieben. Und was ich an diesem Buch ganz toll finde, und das wird einem auch so klar nach einiger Zeit, wenn man sich vorstellt, 91 New York, das war auch eine Zeit, also auch ein bisschen früher Studio 54, diese ganze Disco-Szene, das waren queere Menschen, die haben offen ihr Schwulsein gelebt, die waren auf der Straße, die haben gefeiert, die hatten Spaß und die beiden sind auch in einem Haus, wo 2 Schwule leben, eine Frau, die Menschen wechseln auch immer wieder, es kommen andere mit in diese Kommune, in diese WG, die in einem ziemlich abgerissenen Stadtteil von New York lebten. Und diese Selbstverständlichkeit, wie sie damit umgehen und wie Selbstverständlichkeit das Leben dort ist, wird einem so angenehm klar. Die machen gar keine große Sache daraus, wie das heute ist. Heute muss man ja in jeder Talkshow sitzt irgendjemand, der noch queer ist, damit man auch diese... Und das ist aber so selbstverständlich. Die haben was zu sagen, die sind dabei und es wird als Selbstverständlichkeit hingenommen. Das finde ich wahnsinnig angenehm, mal auf so eine Weise darüber zu lesen. Und die haben, dann ziehen sie halt durch die Clubs. Und die beiden geben sich dem Rausch des Lebens des frühen New York. Ich selbst war auch genau zu dieser Zeit in New York, 91 etwa. Und das war eine ganz andere Stadt, als das heute ist. Die beiden sind zum Beispiel nicht einmal überfallen worden. Ich bin innerhalb von einer Woche 3-mal überfallen worden.
Oha.
Einmal von so einem Typen mit einem Messer in so einem Hauseingang. Das 2. Mal habe ich es gar nicht genackt und das 3. Mal ist eigentlich so, dass man es gar nicht öffentlich erzählen sollte, weil es wirklich ein bisschen peinlich ist. Es war so eine riesen Fußgängerinsel und ich bin mit einem Freund da längst gegangen, mit dem ich auch in New York war, der war gerade 18, die Eltern, ich war 2 Jahre älter, 20 älter und die haben mir noch mit auf den Weg gegeben, pass ein bisschen auf den Kleinen auf. Also der war größer als ich, aber ich sollte trotzdem ein bisschen auf ihn auf, weil er sehr haltlos war. Er war eigentlich auch so ein Wotan Wilke Möhring.
Ja.
Und dann waren ganz viele Kinder auf dieser Fußgängerinsel und überall hatten die ihre Finger, in meinem Rucksack, in meinen Taschen, also mich haben da Kinder eigentlich überfallen und mir alles geklaut. Aber kannst ja auch nicht auf so einer Fußgängerinsel stehen und nach den Kindern schlagen, das hätte auch einen schlechten Eindruck gemacht.
Was haben sich alles?
Mein ganzes Geld. Du hattest ja damals immer noch alles bar dabei. Ja. Und unser Hotel war ehrlich gesagt auch so, dass du da auch nichts lassen wolltest. Also voll mit Kakerlaken, das war vom CVJM, so in den frühen 90er Jahren.
Ja.
Das war hart, ne?
Ja.
Ich habe eine, die ist hier. Ja, Sie haben es auch miterlebt.
Nicht in New York, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, ja. Und New York war, also es gibt auch eine Szene zum Beispiel, da, es gibt ja in New York die diese Metrostation, heißen sie ja nicht, sondern die
Subways.
Subways. Und die haben ja Express-Subways. Und die fahren dann eben 5 Stationen weiter als die nächste Station.
Das ist eine gute Idee.
So bin ich auch mit der Bronx gelandet. Wenn du da aussteigst, also, und der Kumpel von mir damals, der fand das total super, weil der auch so auf Hip-Hop stand.
Ja.
Und der wollte da mit mir feiern gehen. Und ich dachte, wirklich, also du kommst da raus. Es war eine wirklich kriminelle, es war wie Klapperschlange, dieser Film Klapperschlange.
Ja, klar. Ne? Klar,
also,
klar.
Es war wirklich gewalttätig und brutal. Was die beiden aber erleben, sind vor allem diese ganzen Clubs. Viele Underground-Clubs, die sind viel unterwegs. Der Sönke trinkt am Anfang keinen Alkohol. Das ändert sich relativ schnell dann so auf den nächsten Seiten. Und sie machen auch einen Ausflug nach North Carolina für ein paar Tage. Und da merkst du, so wie sehr sich das New York auch der frühen 90er Jahre von dem Rest in Amerika unterscheidet. Also wie auffällig sie da waren mit ihren Drag Queens, mit denen sie da unterwegs waren.
Ja, ja.
Wie von der Polizei, übrigens lustige Szene, die fahren mit der Polizei, die fahren über die Straße, werden von einem Polizeiwagen angehalten und wissen nicht warum. Die sind halt, sind 5 bunte Leute halt im Auto.
Ja.
Und die werden angehalten und das Polizeiauto parkt hinter denen. Und der Fahrer springt schnell am Rücksitz, schmeißt die Dose Bier aus dem Auto und springt auf dem Rücksitz. Und die Polizei kommt und fragt immer, where's the driver? Da sagen sie, keine Ahnung, der ist weggelaufen hier ins Feld. Also es gibt sehr, sehr, sehr lustige Szenen. Es ist eigentlich nicht, es ist jetzt keine Geschichte im Sinne von Roman, wir müssen der folgen. Es sind einfach so ihre Erlebnisse. Sie haben auch es gibt eine ziemlich, ein ziemlich schreckliches Erlebnis, ehrlich gesagt, wo Sönke das erste Mal mit LSD in Kontakt kommt.
Ja.
Es gibt dort einen Dealer, der wird der Cowboy genannt. Den erkennst du daran, dass er einen Cowboy-Hut aufhat.
Aha.
Und der steht halt immer in diesen Clubs. Und der große Vorteil ist, wenn die Polizei kommt, eine Razzia kommt, dann nimmt er diesen Hut ab. Und der hat ihm so einen LSD-Trip verkauft, dem Sönke, dem Kleinen.
Ja.
Und das wirkt aber nicht. Und dann geht er in diesen Club nochmal zu ihm.
Mieses, gestrecktes Zeug.
Und geht zu ihm und sagt, als ich sah, dass der Cowboy immer noch an der Bar rumstand, kämpfte ich mich durch die tanzenden Leute zu ihm durch und beschwerte mich, dass ich von der E, also von dieser Droge, nichts spürte. Er sah mich halb überrascht, halb amüsiert an, machte mit der linken Hand eine beschwichtigende Geste und reichte mir mit der rechten ein quadratisches Stückchen Papier von der Größe einer kleinen Briefmarke. Es war vertikal und horizontal durch dünne Performationslinien in 4 gleiche große, kleinere Quadrate eingeteilt und mit irgendeinem bunten Tier betroffen. Nimm eine davon, dann geht's dir besser, sagte der Cowboy. Als er meinen skeptischen Blick sah, fügte er hinzu, keine Sorge, kostet nichts, free sample. Darauf bildete ich mir nicht viel ein. Ich wusste, dass die Free-Sample-Masche eine übliche Methode von Dealern war, um Neukunden zu ködern. Ohnehin sah ich in dem Geschenk in erster Linie eine Wiedergutmachung des Cowboys für seine wirkungslose Ecstasy-Placebos. Ein Versöhnungsangebot sozusagen, ein durchaus faires. Denn so viel wusste ich dann doch, das war LSD. Ich beschloss, es anzugeben. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob ich wirklich mich verstanden hatte, dass ich nur eine davon, also nur eins von den 4 Pappquadraten nehmen sollte, ob ich trotzig war oder es schlicht nicht besser wusste. Fest steht jedenfalls, dass ich während der Cowboy sich zur Bar umdrehte, um mit irgendwem zu sprechen, die komplette bunte Briefmarke auf die Zunge legte. Dann schluckte ich sie runter und dachte dabei noch, dass ich so ein Stück Papier im Gaumen ganz schön groß fand. Trocken und sperrig fühlte es sich an. Dann bedankte ich mich beim Cowboy und wollte gehen, aber er hielt mich am Arm fest und fragte, wo sind die 3 anderen? Was sollte das denn schon wieder heißen? Welche 3 anderen? Die 3 anderen Trips, erklärte er. Ich habe gesagt, du sollst einen davon nehmen. Wo ist der Rest? Ja. Das fängt skurril und lustig an. Er ist natürlich nach kurzer Zeit jenseits von Gut und Böse, hat übelste Halluzinationen.
Das glaube ich.
Wotan Wilke-Möhring erkennt das, er ist selbst allerdings ziemlich drauf. Die gehen sehr, sehr schonungslos mit dieser Drogenvergangenheit übrigens um. Und er nimmt ihn dann aus diesem Club und was dann folgt, ist so ein Horrortrip, so ein, also die Hölle einfach in ihrer Wohnung. Er versucht ihn wieder klar zu bekommen, was wirklich schwierig ist. Er flößt ihm Essen ein, gibt ihm Getränke. Und ich denke, wenn ich das lese, denke ich so die ganze Zeit, ja, lass das bitte auch meine Tochter, wenn sie dann ein bisschen älter ist, lesen. Denn das ist das abschreckendste Beispiel, was man so für Drogen haben kann. Und dann schreibt der Sönke, das soll jetzt hier keine Abschreckung sein. Und das fand ich total absurd, für mich war das genau. Also liest Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder das hier und du weißt eigentlich Bescheid. Verbucht es aber als eine wertvolle Erfahrung in seinem Leben. Und Rotha Wilke Möhring steht halt auch total zu dieser Zeit und die werden da sehr eng, die treffen ständig, also so in so einem Nebensatz fällt dann auch Madonna, war sowieso immer überall da, in diesen ganzen Clubs war halt so genau diese Zeit oder Grace Jones, RuPaul auch und diese ganze wilde Zeit, da kann man schön nochmal in diesem Buch eintauchen, finde ich.
Und, aber hat die das denn irgendwie verändert, die beiden, also diese Wochen da in New York, was ist da passiert mit denen dann?
Also sie wussten vorher, dass sie eng miteinander sind, dass sie eine besondere Beziehung zu sich haben und sie vertiefen eigentlich noch diese Bruderschaft, die im Grunde aber wie eine Freundschaft ist. Also die sprechen über Dinge, wo Brüder vielleicht nicht, also sie sprechen viel zum Beispiel auch über Sex. Es gibt auch eine Szene, wo er sich an eine Frau ranmacht und Wotan Wilke Möhring ihm die ganze Zeit erklären möchte, die Frau pinkelt im Stehen und er sollte das mal lieber lassen.
Von denen gab es in Hamburg gab's ja das Madhouse früher.
Ja, genau, das kenne ich auch. Und, das Pulverfass.
Ja, und das war dann immer ein sehr lustiger Moment, wenn die ganzen Thailänder Jungs da reinkamen, angeblich, die angeblich Frauen waren.
Genau, ja, genau.
Das war da auch zu beobachten.
Und es gibt auch eine Bilderstrecke von denen in der Mitte des Buchs.
Die Umgebauten kommen da gerade, sagte mein Kumpel dann immer. Die Umgebauten sind wieder da.
Aber es ist, es tut so wahnsinnig gut, wie natürlich einfach damit umgegangen wird und wie viel Spaß die hatten mit denen, also wie sie mit durch diese ganzen Clubs gezogen sind und so. Also ich fand das sehr erhellend. Und es steht, und deswegen hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, manchmal gibt es ja so Sätze oder so Passagen, die kann man eins zu eins so unterschreiben. Und er erzählt halt über diese, also Wotan Wilke Möhring erzählt halt über seine Punk-Vergangenheit und dass er dagegen, gegen alles immer rebelliert hat und so. Und dass wenn du einmal brennst, du dein Leben lang brennst.
Ja.
Und das ist was ich an mir auch manchmal beobachte. Ich gehe wahnsinnig gerne in Opposition, genau wie du übrigens, wir kennen es ja auch schon
jetzt. Ja, manchmal auch aus Prinzip.
Genau, auch manchmal auch aus Prinzip. Und das ist auch Punk sein, ne? Um mal den Laden ein bisschen aufzumischen.
Ja.
Und wie Wotan Wilke Möhring das erzählt, da habe ich mich total so drin erkannt. Das ist, ich bin ja jetzt heute kein Punk und ich bin auch für mehr Dinge als gegen viele Dinge. Aber das ist trotzdem immer in einem drin. Und immer wenn alle so einen Strom folgen und alle das gut finden, dann hinterfrage ich das immer so. Das hilft auch Journalisten, journalistische Arbeit im Übrigen, finde ich. Und absolut. Das war so toll. Das ist so ein etwas längerer Absatz darüber. Und ich habe mich so in dem erkannt und dachte, boah, mit dem möchte ich eigentlich auch gerne mal ein Bier trinken gehen. Mich mal mit dem richtig ausquatschen, weil ich glaube, man hätte sich viel zu erzählen. Also der wird das jetzt nicht, wird jetzt nicht interessant finden, mit mir loszugehen, aber ich würde es halt gerne machen.
War er eigentlich schon Schauspieler Anfang der 90er?
Nee, was wollte er denn? Er wollte das schon. Das spielt gar keine Rolle.
Okay.
Der will leben. Der will leben und der will das Rauschhafte erleben. Und mit diesem Rausch, ne, weil das so natürlich gleich impliziert Alkohol und Drogen. Nee, das geht eher um so einen Lebensrausch. Also der pusht sich in so einen Lebensrausch, in diesen völligen Wahnsinn, durch die Nächte zu ziehen. Und die gehen auch übrigens nur in der Woche weg, weil am Wochenende kommen die Touris. Das finde ich total langweilig.
Haben wir früher auch gemacht.
Ich muss noch, es gibt gleich noch eine Passage, die ich kurz lesen möchte. Das ist so eine Art Erkenntnis von all dem. Da habe ich jetzt leider keinen Marker drin. Such da sonst gleich nochmal
ja.
Suche parallel.
Also auf jeden Fall war das New York volles Brett für einige Wochen und dann sind sie danach einfach ganz normal wieder nach Deutschland zurück.
Genau, sie feiern dann Abschied von dieser WG, in der sie da wohnen. Dort gibt es übrigens auch nochmal ein Riesenproblem, weil die natürlich davon ausgehen, dass die alle schwul sind, aber der eine ist gar nicht schwul, der ist mit der Frau zusammen, die da mit wohnt. Und Wotan Wilke Möhring fängt was mit der an und geht mit der aufs Klo und in dem Moment geht die Musik aus, alle hören das und es wird und das führt zu gewissen Spannungen in dieser Konstellation der, der verrückten Leute. So. Aber er sagt halt, heute ist er noch mit dem befreundet, von ihr hat er lange nichts mehr gehört. Das ist dann auch so, eine, so, so typisch. Aber es gibt schon etwas, was in diesem Buch bleibt und das, diese Beziehung zwischen den beiden. Und da kann ich noch einmal kurz einen Absatz, einen kleinen vorlesen. In diesem Sommer fand, der nennt sich immer Zizi, weil keiner in Amerika Sönke aussprechen kann und so kriegt er diesen Spitznamen Zizi. In diesem Sommer fand mit Zizi und mir eine Verwandlung statt. Sowohl als Person und Brüder, unsere Beziehung bekam eine neue, größere Bedeutung und eine neue Dimension. Haben wir das erreicht, weil wir uns in den 8 Wochen beide ein Stück weit aus uns selbst heraus und dadurch aufeinander zubewegt haben? Oder brauchten wir erst den Abstand zur Welt unserer gemeinsamen Herkunft, uns zu uns selbst und damit zueinander zu finden? Ähnlich wie Carlton und Andrea, das sind die beiden Mitbewohner. Erst durch den Weggang zu North Carolina wirklich sie selbst hatten werden können. Oder haben wir nur gelernt, den Blickwinkel auf den anderen zu verändern und ihn besser zu verstehen? Oder war das freie Umfeld der Mokotow-Familie, so haben die sich genannt, das uns den Teppich zueinander ausrollte? Wahrscheinlich war es von allem etwas und in dem Sinne eine Fügung des Schicksals. Die Erkenntnis, wie wertvoll die freie Sicht auf manches sein kann, ohne sich selbst dabei im Weg zu stehen, habe ich mitgenommen aus New York.
Schön.
Ja, finde ich auch. Also es gibt schon eine deutliche Erkenntnis. Das Buch lässt sich leicht lesen. Es macht großen Spaß. Es ist so gar nicht moralisch. Das finde ich ja immer gut als Ex-Punk, dass man gar nicht, sondern sie erzählen einfach, wie es damals war im wilden New York. Ja. Sönke und Wotan, Wilke Möhring, Rausch und Freiheit. Das Leben, die Nacht und das Brüdersein. Mein zweiter Tipp.
Ja, man sieht, dass er Dortmund-Fan ist, ne? Alles in Schwarz-Gelb gehalten hier so.
Ja, weißt du was, jetzt hört ja keiner zu, ne? Sind ja nicht so viele da. Ich kenne einen, ich nenne mal den Namen nicht, aber einen Auslandskorrespondenten von der ARD, den ich sehr, sehr mag.
Ja.
Ein toller Typ, mit dem ich auch zusammen Filme schon gemacht habe.
Ja.
Und der kennt ihn aus seinen wilden Jugendzeiten. Und er ist aber Schalke-Fan. Und die beiden sind sich ein paar Mal begegnet, sage ich mal. Vorsichtig.
Ehrlich?
Ja.
Auf die Art und Weise?
Ja, auf die Art und Weise, wie man sich das vorstellt.
Oha.
Ja. Ja. Er sagt immer, Schalke, der Name des Vereins, deren Namen wir nicht nennen.
Okay.
Ja.
Alles klar. Ja, dann kommen wir mal zügig zu meinem zweiten Buch. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit.
20 Minuten.
20 Minuten. Ja, doch, das schaffe ich. Das ist Holiday von T.M. Logan. Heißt das 7 Tage, 3 Familien, ein tödliches Geheimnis.
Klingt nach einem Thriller.
Ja. Ist es auch irgendwo, aber es ist halt, finde ich, sehr nah an unserer eigenen Lebenswirklichkeit auch dran. Deshalb habe ich den Thriller mal mitgebracht, weil eigentlich, ich habe früher sehr viele Thriller gelesen, auch so diese Thriller mit, ne, Serienmörder und hast du nicht gesehen, rauf und runter. Irgendwann hatte ich davon in die Nase voll und habe gesagt, ich lese keine Krimis und keine Thriller mehr, es sei denn, sie sind irgendwie so ein bisschen anders mal gestrickt. Und das ist hier der Fall. Es geht hier um Kate, die zusammen mit ihrem Mann und noch 3 weiteren Freundinnen und deren Männern halt verreist, und zwar nach Frankreich, ganz in der Nähe von Montpellier ist das, beziehungsweise...
Oh, schön. Ich liebe Montpellier.
Ja, ich habe mir das extra aufgeschrieben und auch noch ein paar Bilder angeschaut. Otignac ist noch ganz in der Nähe, muss irgendwie ganz dicht dran sein an dieser Villa. Otignac, auch ganz, ganz, ganz schöner Ort ist das. Die spanische Grenze ist nicht sehr weit weg. Also da so auf der Ecke, da spielt das also. Und T.M. Logan, wollte ich noch kurz vorausschicken, war mal Wissenschaftsreporter, war also auch Journalist, bevor er angefangen hat, auch Bücher zu schreiben. Er schreibt häufig so Bücher, die etwas thematisieren, also etwas ist, scheint so zu sein, aber dahinter steckt etwas ganz anderes. Solche Art von Büchern schreibt er, und das ist eben halt hier in Holiday auch so wieder mal so sein Plot, den er sich da zurechtgelegt hat. Das ist also in Südfrankreich ein Haus mit Infinity Pool, mit einem Riesengarten, also ein ganz, ganz tolles Haus, wo die also jetzt da Urlaub machen wollen, und eigentlich ist alles super. Das Problem ist nur, dass Kate, um die es hier geht, die hat festgestellt, festgestellt, dass ihr Mann, sie ist mit Jean verheiratet, schon ziemlich lange, die sind schon über 20 Jahre zusammen. Jean hat sich etwas verändert. Sie hat festgestellt, er trainiert wieder, er ist wieder so ein bisschen, hat wieder so ein bisschen Muskeln aufgebaut.
Oh, Midlife-Crisis.
Ja, wahrscheinlich. Oh, ja, sein Verhalten ist irgendwie anders, kurz bevor sie eben halt nach Frankreich fahren. Und sie sind also jetzt schon angekommen, er verlässt kurz eben halt das gemeinsame Zimmer und dann klingelt sein Handy einige Male. Und ich lese es mal kurz vor, was sich dann für eine Situation dann ergibt. Also sie stellt fest, sein Handy klingelt in der Schublade. Er hat es sonst immer dabei in letzter Zeit. Also sie stellt fest, dass er es immer irgendwie bei sich hat. Nur diesmal liegt es also in der Schublade und klingelt. Ich streckte die Hand danach aus, zog sie aber eilig wieder zurück. Ich setzte mich zurück aufs Bett und saß einen Moment regungslos da. Dann streckte ich erneut die Hand aus und öffnete langsam die Schublade. Sie war leer, abgesehen von Jeans Handy, das in dem Display nach unten vor mir lag. Er nahm es neuerdings überall hin mit, als wäre er mit einer unsichtbaren Nabelschnur damit verbunden. Es war so auffällig, dass ich in den letzten Tagen begonnen hatte, ihn jedes Mal heimlich zu beobachten, wenn er danach griff, um herauszufinden, was einen so großen Teil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, um zu sehen, wie er über den Bildschirm wischte, um ihn zu entsperren, um zu erkennen, ob ich langsam den Verstand verlor und oder ob hier tatsächlich etwas Unvorstellbares seinen Anfang nahm. Ich sah zu, wie mein Handy wie meine Hand nach dem Handy griff, wie mein Daumen den Einschaltknopf betätigte, wie ein Bild unserer Kinder aus unserem letzten gemeinsamen Familienurlaub auf dem Display erschien. Nur ein schneller Blick, versicherte ich mir, nur zur Beruhigung. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, entsperrte ich mit klopfenden Herzen das Handy.
Und dann? Kannst du jetzt nicht aufhören? Wer war dran?
Das war der Moment, in dem alles zerbrach.
Oh, okay.
Es fühlte sich an, als hätte sich plötzlich eine Falltür unter mir geöffnet.
Also ich doch weiter.
Ich lese einfach mal weiter. Ich fiel von einem Moment auf den anderen in ein tiefes, schwarzes Loch. Und alles, was ich jahrelang als selbstverständlich erachtet hatte, fiel mit mir. Ich öffnete die drei neuen Nachrichten, die Jean von einer Userin namens Coral Girl bekommen hatte.
Oh Gott, auch sowas noch.
Schreib mir, sobald du kannst. Wir müssen diese Woche sehr vorsichtig sein. Vergiss nicht, die Nachrichten zu löschen, sobald du sie gelesen hast.
Oh.
Ich scrollte nach unten zum Beginn der gestrigen Unterhaltung zwischen Jean und Coral Girl und begann zu lesen. Jeans erste Worte ließen mein Herz gefrieren. Ich muss ständig daran denken, was du gesagt hast. Jedes Wort war ernst gemeint. Ich muss noch einmal mit dir reden. Ahnt Kate etwas? Sie hat keine Ahnung, aber ich kann so nicht weitermachen. Das entscheiden wir in Frankreich. Ich muss es ihr sagen, bald. Das haben wir besprochen. Es bleibt besser unser Geheimnis. Ich weiß, aber ich fühle mich mies, wenn ich Kate lüge.
Oh.
Ja, muss cool sein, ne? Wenn man gemeinsam Urlaub hat, gerade ankommt und dann solche Nachrichten lesen muss. Und
das war jetzt, ich habe geguckt, Seite 24 oder was, oder 32 oder was?
Genau, das ja, also
sehr am Anfang.
Ja, so fängt das also an.
Und das wird dann über die letzten 300 Seiten aufgearbeitet.
Das wird aufgearbeitet über die letzten 488 Seiten.
Ich glaube, es steckt ein bisschen mehr drin, oder?
Ja, da steckt natürlich einiges drin. Ja, wie geht man hier? Wie würdest du denn damit umgehen? Wie würdest du damit umgehen? Du findest das Handy deiner Frau und da sind noch sechs andere, die mit euch Urlaub machen und du liest das.
Ich glaube, ich müsste es sofort klären.
Ja?
Ich glaube ja. Ich würde sofort sagen, hast du mal einen Moment? Kommst du mal bitte? Ich habe da mal ein paar Fragen. Ich glaube ja. Ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber...
Ja.
Ich glaube, ich hätte den unbedingten, weil ich an nichts anderes mehr denken könnte. Ich glaube, es würde mich so umtreiben und so fertig machen,
ja,
dass ich fragen würde, was das ist.
Ja.
Und es ist ja so offensichtlich. Eigentlich muss man gar nicht fragen, was das ist, oder? Eigentlich ist es Quatsch.
Ja.
Gut. Eigentlich kann man auch nach Hause fahren.
Ja, wenn das so gelaufen wäre, dann wäre das hier eine Kurzgeschichte.
Ja.
Aber die 400, irgendwie muss TM Logan ja die 480 Seiten füllen. Sie beschließt also erstmal gar nichts zu machen. Natürlich denkt sie auch, ich muss ihn eigentlich sofort zur Rede stellen. Das macht sie aber nicht. Man muss wissen, die Kate, um die es hier geht, die ist von Beruf Polizistin. Sie arbeitet bei der Spusi.
Oh.
Ja.
Ja.
Und sie beschließt also erstmal gar nichts zu machen. Sie will Beweise. Und damit,
aber die hat sie doch.
Ja, sie weiß ja aber nicht, also sie weiß ja nur eines. Es muss eine von ihren drei Freundinnen sein, mit der ihr Mann irgendwie etwas hat.
Ja.
Und sie will natürlich wissen, wer ist das denn jetzt? Mhm. Die drei sind wirklich Jahre miteinander befreundet schon, haben sich in der Uni in Bristol kennengelernt. Die kennen sich also schon seit geraumer Zeit. Und sie will beweisen, sie will dahinter kommen, okay, wer ist das jetzt? Kurz nochmal zu den drei Frauen, die da halt jetzt mit im Urlaub sind. Die heißen Rowan, Jennifer und Izzy. Also eine von den dreien muss es sein. Rowan erfahren wir, das ist ja, die ist sehr erfolgreich. Das ist eine unheimlich schöne Frau. Sie hat eigentlich die größte Wandlung von allen gemacht. Sie ist, steht gerade davor, sie hat sich selbstständig gemacht. Sie will ihre Firma für 8 Millionen Euro verkaufen. Sie könnte es sein, aus dem Grunde, weil sie Probleme mit ihrem Mann hat. Und es heißt irgendwie, ihr wird wohl nachgesagt, sie hätte eine Affäre. Und sie glaubt natürlich sofort, ja, es könnte dann ja tatsächlich Jean dann sein, mit dem sie was hat. Dann ist da noch Izzy. Izzy und ihr Mann kennen sich schon ganz, ganz lange. Als die beiden Teenager waren, war ihr Mann mit Izzy mal zusammen. Die sind in derselben Gegend aufgewachsen. Und dann gibt es da noch Jennifer. Und Jennifer, die ist besonders nervig.
Aha, Jennifer, ist es wahrscheinlich.
Jennifer ist wirklich ist Mutter von zwei Kindern. Die beiden Kinder sind so im Teenager-Alter. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen, auch eine hochgewachsene, toll aussehende, attraktive Frau. Sie hatte Depressionen, hat sich behandeln lassen und ist mit ihrem Psychiater zusammengekommen, mit dem Alistair, der hier auch noch eine gewisse Rolle spielt. Und wie nervig diese Frau ist, diese Jennifer, das möchte ich mal kurz darstellen.
Das
und
war
da
klar.
Da hab ich gedacht,
dass du das darstellen
ja, natürlich. Klar. Da hab ich immer bei mir gedacht, ja, Jean, wenn du also mit der was angefangen hast, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Dann hast du echt selber schuld. Es gibt eine Szene, wo die Frauen mal alleine was machen wollen. Die sind also unterwegs gewesen, kommen dann also nach Hause. Da gibt es hier dann auch gleich so eine Szene, die auch wieder für diese Kate so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Sie kommen dann jetzt also nach Hause und finden dann also die Szenerie vor, dass die Männer da also alleine sind, irgendwie die Kinder sind irgendwie alle gar nicht da und dann geht das hier also so los. Jean, also der Mann von Kate, also es wird ja alles erzählt aus der Sicht von Kate, Jean trat zu mir und drückte mir einen Kuss auf die Wange, seine Bartstoppeln kitzelten. Hattet ihr einen schönen Abend? Ja, danke. Möchtest du noch einen Schlummertrunk? Warum nicht? Er wandte sich an Rowan. Du auch? Sie nickte lächelnd, aber nicht so wie sonst. Ich zeig dir jetzt mal, was ein richtiger Whisky ist. Er folgte ihr in die Küche und ich sah ihnen nach und versuchte zu hören, was sie sagten. Stille. Küchenschenke, die auf und zu gingen. Ein Flüstern? Flüsterten sie miteinander? Oder rauschte das Wasser aus dem Wasserhahn? Also man merkte schon, wie paranoid diese Kate langsam da ist, ne? Aber nicht so wie sonst. Was sollte das bedeuten? Wie oft hatte mein Mann Rowan bereits auf einen Schlummertrunk eingeladen? Jennifer, also diese Nervensäge, kam stirnrunzelnd aus dem Keller zurück. Sie hat gerade versucht, da nach den Kindern zu gucken. Die Jungen sind nicht im Spielezimmer, Alistair. Sind sie schon zu Bett gegangen? Alistair warf einen Blick auf die Uhr. Um 10? Unwahrscheinlich. Wo sind sie dann? Ich weiß es nicht, Liebling. Dabei lassen wir sie euch ein paar Stunden und schon sind sie verschwunden. Sie sind nicht verschwunden. Jennifer stemmte die Hände in die Hüften. Aber hier sind sie auch nicht, oder? Sie sind sicher nicht weit fort. Also die ist sowas von unentspannt, diese Jennifer. Und nervt also diese ganze Bande mit ihrer Art, so diese Übermutter zu spielen. Und geht wirklich allen damit irgendwie total auf die Nerven. Ja. Wo du also denkst, also Jean, wenn du mit der jetzt irgendwas anfängst. Ne? Und so geht das also mit Jennifer die ganze Zeit. Und so... Und für Kate ist also dieser Urlaub, das ist natürlich eine Qual, das hat sie sich jetzt selber so, wie soll ich sagen, zuzuschreiben, dass es auch für Kate immer schlimmer wird, weil jede Szene wird jetzt irgendwie analysiert, sie beobachtet jede Frau ganz genau.
Aber da kann sie ja gar nichts für. Sie kann, wenn du sowas, so eine Nachricht hast, dann kannst du ja nichts anderes mehr. Vor dir zerbricht dir irgendwie deine ganze Beziehung und es ist doch klar, dass das plötzlich dann im Mittelpunkt steht.
Ja.
Also ich kann die eigentlich verstehen, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich kann man das verstehen, aber das hat sie sich ja selber zuzuschreiben. Sie hatte ja die Wahl. Gehe ich gleich, versuche ich das gleich zu klären,
ja,
möglichst auch am ersten Tag, oder aber suche ich hier irgendwie
Beweise. Wird dir klar, warum sie das nicht macht? Warum sie nicht sofort das Gespräch sucht?
Ja, es wird deshalb klar. Erstens mal ist sie Polizistin und sie beschreibt in dem Buch, dass sie schon mal einen Fall hatte, wo sie auch schon mal richtig daneben lag. Und das hatte wirklich ernsthafte Konsequenzen. Und das soll ihr hier jetzt nicht passieren.
Weil es um sie selbst geht.
Ja, weil es um sie selbst geht und weil sie eben halt jetzt den Beweis sich wirklich ganz akribisch erarbeiten möchte, welche von den dreien Frauen hat jetzt irgendetwas hier mit meinem Mann. Und es gibt dann noch so eine Szene, das lese ich jetzt mal nicht vor, weil das sonst alles viel zu lang wird. Das ist diese besagte Izzy. Izzy erzählt ihr jetzt an einer Stelle, dass sie jemanden kennengelernt hat. Izzy war auch in der ganzen Welt unterwegs, war irgendwie in Indien und ist jetzt gerade kürzlich erst wiedergekommen, also nach England, bevor es jetzt hier auf diese Reise geht. Und Izzy erzählt das Kate also, beziehungsweise Kate fragt, hey, sag mal, ich glaube, du hast jemanden kennengelernt, oder? Ja, habe ich, aber das ist kompliziert. Und schon ist Kate wieder auf Zinne, wieso ist das kompliziert? Und will natürlich wissen, was ist denn da jetzt so kompliziert? Ja, also ich will da jetzt auch nichts überstürzen und wir sind auch noch gar nicht so lange zusammen und Kate gleich wieder, oh Gott, dann ist es wohl Izzy. Ja, wieso, was ist denn da los? Sag bitte, ist er verheiratet? Da ist irgendwas, also das muss ich alles noch so klären. Und schon ist Kate wieder irgendwie, dann denkt sie, dann kommt, ist es also nicht Rowan, sondern ist es dann wohl diese Izzy, dann kommt sie irgendwann auch Jennifer und so geht das die ganze Zeit. Also die Frau reitet sich da in den totalen Wahnsinn hinein. Und man kommt sogar, oder ich als Leser dachte, nein, der hat nichts mit einer Frau. Der hat was mit einem der Männer, der ist nämlich schwul, wie er plötzlich festgestellt hat. Denn es gibt eine Szene, wo der Mann von dieser Jennifer beschrieben wird. Und ich habe mich gefragt, wenn der Autor das so macht, wenn er so diesen Mann beschreibt, dann will er mich ja darauf stoßen, dass er jetzt etwas mit diesem Mann haben muss.
Und hat das geschafft.
Er sagt nämlich, ja, bei mir hat er es geschafft, weil er beschreibt diesen Mann, dieser Alistair, um den es da auch geht. Der steht nämlich da in einem knallengen T-Shirt, in einer knallengen Badehose. Und wo ich dachte, ja klar, also das muss er jetzt einen Grund haben, warum der jetzt so beschrieben wird. Weil im Nachhinein, also ganz hinten wird sich auflösen, der Mann war zwar jetzt 20 Jahre mit der Kate zusammen, aber eigentlich steht er auf Männer. Würde ja in die heutige Zeit passen, hat man ja schon häufig gehört.
Ist du aber wirst nicht es so. Nicht, okay, es ist nicht so. Okay.
Das ist ja viel zu oberflächlich. Und das ist nämlich auch das Schöne an diesem Buch, weil du wirst richtig vorgeführt. Ne? Du fängst ja selber an, irgendwann zu entwickeln, hat das vielleicht gar nicht was mit einer Frau zu tun, ist der Grund vielleicht ein ganz anderer. Und du versuchst da selber natürlich hinterzukommen. Und ich hatte natürlich nichts anderes drauf, als dazu zu kommen, ja, nein, es geht nicht um eine Frau, es geht um einen Mann. War aber nicht so. Und das Gleiche, das sind halt also, die Bücher...
Ist ja klar, dass du dir nicht sagen kannst, wie das endet.
Das nein, das wäre ja das Böse.
Könnt ihr den Bücher gleich wieder einpacken.
Ja.
Aber ist das denn überraschend?
Es ist absolut überraschend. Und T.M. Logan hat schon mal ein Buch geschrieben, das heißt Lies, das ist der Vorgänger. Da beobachtet ein Mann, wie seine Frau mit dem Wagen in die Tiefgarage eines Hotels fährt. Und jeder Mann, der eins und eins zusammenzählt, weiß, warum eine Frau heimlich in die Tiefgarage eines Hotels fährt.
Alle Frauen, jede.
kann ja nur das dahinter stecken. Und,
klar, natürlich.
Und es ist natürlich nicht der Grund, woran alle denken. Und T.M. Logan hat das mal in einem Interview beschrieben, wie er seine Bücher schreibt. Er sagt, dass er natürlich genau solche Szenarien immer aufbaut. Und er will, dass seine Leser, wenn es so ans Ende geht, das Ende muss ja langsam vorbereitet werden, du musst ja darauf vorbereitet werden, dass das jetzt was ganz anderes ist, als das, was du denkst oder was Kate denkt. Und er sagt dazu immer, wenn mein Leser die Reise zum Ende antritt, zum Ende meines Buchs, ja, dann soll der Leser denken, wow. So schreibt hier Logan seine Bücher. Und er sagt auch, wenn er ein Buch schreibt, was natürlich so komplex konstruiert ist, was auch so was Komplotthaftes hat,
ja,
das Ende steht fest. Es gibt ja Autoren, die wissen gar nicht, wie das Buch endet. Ne? Die schreiben drauf los, lassen sich treiben und dann endet das plötzlich ganz anders. Und bei T.M. Logan ist es halt so, das Ende steht fest.
Das ist aber interessant, was du sagst.
Ja.
Weil das erinnert mich an John Irving, der immer zuerst den letzten Satz schreibt.
Ach echt?
Ja. Zuerst den letzten Satz. Darauf läuft alles hinaus.
Okay.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich schon so viel darüber erzählt, dass ihr euch natürlich denken könnt.
Und ich warte, weißt du, worauf ich die ganze Zeit warte?
Ja.
Weil wir haben ja die Bücher hier zum Verkauf. Also
ja.
Rubendubel hat die hier zum Verkauf angekommen. Sie sollte ja nun unbedingt gut gegen Nordwind bestellen.
Ja.
Ich denke die ganze Zeit, jetzt kommst du da irgendwie drauf, aber vielleicht willst du auch noch erzählen, weil unsere Geschichte ist von Sven und mir. Wir haben lange in der Kerner-Redaktion gearbeitet damals, beim ZDF, und haben es angefangen, immer gegenseitig Bücher zu leihen. Und Sven gab mir irgendwann mal Gut gegen Nordwind, ich weiß nicht, kennt ihr das, von Daniel Glattauer, der Österreicher, gab mir irgendwann das Buch und liest nicht, was hinten draufsteht, liest einfach und hat dann Spaß. Und ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und es hat mich natürlich, wie alle Menschen, total begeistert. Ich habe das dann später meinem Bruder geliehen übrigens noch, der auf den Hurtigruten auf diesem Kreuzfahrtschiffen fährt. Und der sagt, hast du mal ein Buch für mich? Und er hat gesagt, ja, aber ich habe auch den zweiten Teil, Alle sieben Wellen, und ich würde dir beide mitgeben. Und er meinte, nee, das schaffe ich nicht. Dann rief er mich irgendwo da an der russischen Grenze an und sagte, scheiße, warum hast du mir den zweiten Teil nicht mitgegeben? Das ist ja unerträglich.
So kann es gehen.
Aber warum wolltest du denn gerne, dass wir Gut gegen Nordwind? Weil wir, also das verbindet uns so ein bisschen, das Buch, weil wir das beide so toll fanden. Ja. Ist das der Grund oder gibt es noch einen Bezug irgendwie?
Ja, es eigentlich wollte ich nämlich ein anderes Buch vorstellen.
Ach, deshalb hast du
es. Ich wollte ein anderes Buch vorstellen von Tommy Beyer, das heißt auch Sieben Tage, komischerweise.
Ach, guck mal, da ist es.
Spielt auch in Frankreich. Genau,
es
genau.
Ist da.
Das ist übrigens auch heute erschienen. Das ist auch heute erschienen, nagelneu. Und da geht es darum, da ist auch eine Gruppe von Menschen irgendwo in Südfrankreich in einem Hotel, die, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber diese Geschichte wird erzählt von jemandem, der die da eingeladen hat, und der hat auch eine Frau dahin eingeladen, die die ganze Szenerie sich anschauen soll, und mit dieser Frau führt er so einen E-Mail-Schriftverkehr. Und deshalb hat mich das an Gut gegen Nordwind erinnert. Das ist, wie ich finde, gleichzeitig so ein bisschen der Nachteil von Tommy Beyers Buch. Weil wenn man das liest, wenn man diesen E-Mail-Verkehr liest und man kennt Gut gegen Nordwind, es gibt keinen tolleren Briefwechsel als Absolut. Gut gegen Nordwind. Absolut. Also wer es noch nicht gelesen hat, muss dieses Buch lesen. Und deshalb hatte ich das genannt, weil ich eigentlich das Buch von Tommy Beyer vorstellen wollte. Da war aber noch nicht klar, ob das heute rauskommen würde.
Tust du das denn?
Das tue ich dann in der nächsten Folge.
Ja, das
tue ich
ja in Travemünde nochmal.
Ja, das tue ich dann in der, mache ich in der nächsten Folge.
Ja, in Travemünde. Unsere nächste ist nämlich in Travemünde, auch wieder live. Freuen wir uns drauf.
Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich so viel erzählt über, wie T.M. Logan seine Bücher schreibt und welche von drei Freundinnen kann es jetzt sein? Oder ist es vielleicht ein Mann, mit dem Jean eine Affäre hat? Oder aber ist es ganz, ganz anders? Auf Seite 457 wird die Wende eingeleitet. Aber ich kann dazu sagen, auf den ganzen Seiten davor, ihr werdet vieles, vieles wiederfinden, was euch auch schon begegnet ist, an Müttern, wie sie mit ihren Kindern umgehen, an Müttern, die empfindlich sind, wenn man sie kritisiert, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Da kommt also euch vieles, vieles bekannt vor. Vielleicht werden einige von euch, ich habe es jedenfalls hinter mir, auch Urlaube gemacht haben mit Freunden und deren Frauen, oder in meinem Fall waren es dann auch die Freundinnen, viele, viele Skiurlaube zum Beispiel gemacht. Wir hatten solche Probleme nicht, das will ich damit gar nicht, also ich will jetzt nicht damit sagen, ja, das kenne ich alles, dass da untereinander der herrsche Sodom und Gomorra oder was, aber tatsächlich hat mich das, vieles hat mich daran erinnert, deshalb habe ich das gerne gelesen. Ich habe zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, oh, wie die Autorin, diese Jennifer, beschreibt, das ist wirklich sensationell. Ach nee, das ist ja ein Mann, der das geschrieben hat. Also wirklich, er beschreibt das wirklich ganz, ganz großartig. Also viele unterhaltsame Momente sind drin. Man wird also gut bei der Stange gehalten, bevor also diese Wende eingeleitet wird. Und deshalb kann ich Holiday von T.M. Logan, Sieben Tage, drei Familien, ein tödliches Geheimnis, sehr empfehlen. Das war's von mir.
Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken. Herzlich, Sven. Heute ist nämlich dein Geburtstag. Du findest das bestimmt ganz toll, dass ich das jetzt hier so sage. Ja. Aber ich finde es toll, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Also, das war die zweimal Buchausgabe live, unsere erste für heute. Wir haben vorgestellt, komm, wir sagen es nochmal kurz.
Ja.
Ich habe Mathis Dehn vorgestellt, der Holländer, sein erster Krimi, erschienen im Mare Verlag. Und Sönke und Wotan Wilke Möhring, Rausch und Freiheit. Zwei sehr empfehlenswerte Bücher für diesen Sommer.
Ja, ich habe mitgebracht Juan Moreno, Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs. Man wird mitgenommen auf eine schöne Reise, einmal um die Welt. Viele witzige Szenen hat er beschrieben und auch viele tolle Geschichten mitgebracht. Und ja, ein Buch für die Ferien, deshalb heißt es wohl auch Holiday.
Ein Page-Turner,
ein Thriller von T.M. Logan. Wirklich aus der Mitte des Lebens, sage ich einfach mal. Und ja, und ich habe mir heute gedacht, das gibst du dir einfach mal auf, wenn Geburtstag ist. Schmeiß dich mal in so eine Ausnahmesituation. Es ist lange, lange her, dass ich mal auf einer Bühne gestanden habe. Und hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und Zuhören. Danke. Danke.